Signaletik ist ja zum einen die Kennzeichnung von Orten, aber auch die Bereitstellung von Informationen, um diese Orte zu finden und um sich zu orientieren. Ich sage immer, Signaletik ist ein bisschen die Bedienungsanleitung für Räume oder Orte oder Areale. Also ich finde in meiner Wahrnehmung, dass Quartiere oft für Ortsfremde auch mal eben ein bisschen eine Barriere darstellen können, weil man nicht weiß, ob das jetzt ein an sich geschlossenes Areal ist, wie ein Privatgrundstück, oder ist das ein Stadtquartier, das offen ist, was ich durchqueren kann. Und da hilft natürlich ja sehr die Signaletik, weil die kann das einfach aufzeigen. Darfst du durch, darfst du nicht durch? Was findest du da drin? Das heißt, Piktogramme für alle verständlich zu machen, ist natürlich schwierig. Das ersetzt auch nie komplett das Wort, weil da sind wir wieder bei dem Thema der Vermittlung und der Übersetzung und der Sprachen. Ein Bild vermittelt vielleicht noch mehr Interpretationsmöglichkeiten als eine Schrift.
Glücklich wohnen, der BUWOG-Podcast.
Willkommen zu dieser Folge. Am Mikrofon ist Michael Diewe. Schön, dass Sie dabei sind und zuhören. Und heute werden Sie etwas über ein Thema erfahren, von dem Sie garantiert noch nie gehört haben. Es geht um Signaletik. Haben Sie noch nicht gehört? Da steckt das Wort Signal drin. Bei Signaletik geht es um visuelle Orientierungssysteme im öffentlichen und privaten Raum. Also Schilder, Piktogramme, Wegweiser, Wegeführung, Bodenmarkierungen, all das, was Menschen hilft, sich zurechtzufinden in einem Bahnhof, in einem Büro, in einem Museum oder in einem Wohnquartier. Bei uns ist der Kommunikationsdesigner Nathanael Gourdin, Experte für Leitsysteme und Kommunikation im Raum. Herzlich willkommen, Nathanael Gourdin.
Hallo.
So, da sind wir mit einem Thema, von dem ja nun wirklich wahrscheinlich noch nicht so viele Leute gehört haben. Signaletik. Erklären Sie mal, was versteht man unter Signaletik und warum ist die im gebauten Raum so wichtig?
Ja, vielen Dank. Das ist eine interessante Frage, die oft natürlich gestellt wird. Signaletik. In dem Wort steht ja schon das Wort Signal, das heißt auf sich aufmerksam machen. Ich würde sagen, Signaletik ist ja zum einen die Kennzeichnung von Orten, aber auch die Bereitstellung von Informationen, um diese Orte zu finden und um sich zu orientieren. Ich sage immer, Signaletik ist ein bisschen die Bedienungsanleitung für Räume oder Orte oder Areale. Das heißt, wie erschließt sich ein neuer Ort, ein neuer Raum, was kann ich damit machen, wie komme ich dahin?
Also gerade bei neuen Gebäuden, bei neuen Quartieren, wo der Umgang damit oder das Wohnen darin, das sich bewegen darin nicht gelernt ist, ist das ja der erste Kontakt erstmal.
Das ist auch die Visitenkarte, ne? Also das ist jetzt die erste, ein bisschen Veranschaulichung von dem, was mich erwartet, wenn ich noch nie da gewesen bin.
Einer der Pioniere der Signaletik war ja Otto Eicher, der unter anderem für die Olympischen Spiele 1972 in München diese Piktogramme entwickelt hat. Kennt heute jeder, war damals bahnbrechend. Aber trotzdem ist die Disziplin Signaletik wenig bekannt. Woran liegt das?
Tja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass die Orte immer komplexer werden, weil die Funktionen komplexer werden. Also Orte sind vielleicht nicht mehr so intuitiv erlebbar, wie sie früher vielleicht gewesen sind. Vielleicht ist man auch viel offener, dass man immer mehr mit viel mehr Publikum an allen Orten zu tun hat. Das heißt vielleicht auch ortsfremdes Publikum oder themenfremdes Publikum. Und das macht natürlich einfach diese Information erforderlich, damit sich Leute halbwegs selbstständig bewegen. Das ist natürlich auch auf irgendeine Form der Barriere, der Barrieren, die man da reduziert. Und das ist natürlich auch, es hat auch mit Benutzerfreundlichkeit zu tun. Ich glaube, das sind ja unterschiedliche Themen, die da eine Rolle spielen.
Erklären Sie mal Barrieren reduzieren. Wie kann Signaletik, also Beschilderungen, Piktogramme, Wegeführungen, Hinweisschilder und Co., wie kann das Barrieren reduzieren?
Also man kann ja Barrieren oder Barrierefreiheit, weil das natürlich mein Thema so sehr unterschiedlich auslegen. Zum einen hat es natürlich mit kognitiven Themen, ja, Defizite, die man haben kann etc. Das hat aber auch mit dem Thema Sprache zu tun, wenn ich eine Information nicht verstehe. Aber ich finde, das ist auch sehr man kann es auch sehr psychologisch verstehen. Wenn ich mich irgendwo nicht auskenne, dann werde ich mich vielleicht auf irgendeine Weise ein bisschen unsicher fühlen, weil mir der Ort fremd ist. Und dann ist man vielleicht nicht so souverän in der Bewegung oder man fühlt sich einfach, man fühlt sich da nicht vertraut mit einem Ort. Und ich finde, das ist ja auch eine Art von Barriere. Und wenn diese Barriere vielleicht gefallen ist, weil man sich willkommen fühlt, weil man denkt, ah ja, okay, hier finde ich das, was ich brauche, dann ist man einfach anders drauf, ja. Und das ist, finde ich, eine Form von Barrieren, die da entfallen.
Also Barrieren senken für Leute, die jetzt auch aus einem internationalen Bereich kommen und aus einem anderen kulturellen Kontext. Sie selbst haben ja auch einen interessanten Hintergrund persönlich. Die Eltern Deutsch-Französisch, sie haben Design studiert, gelebt, gearbeitet in Paris, Leipzig, Hamburg, als Dolmetscher, als Möbeldesigner, richtig?
Genau.
Wie wichtig ist dieser Hintergrund, dieser, ich sage es mal, bunter Hintergrund, um sich dem Thema Signaletik zu widmen und ganzheitlich zu denken?
Ja, das hilft natürlich sehr. Also zum einen, wenn ich ja vielleicht mit der Ausbildung anfange, mit diesem künstlerischen Hintergrund. Also ich kam aus einer Familie, die eher kunstaffin war. Ich habe dann Design studiert in der Kunstschule in Frankreich. Das ist noch sehr konzeptionell auch. Das geht eher so in Richtung Autorendesign. Ich mache weiterhin auch noch Design. Ich habe auch nebenbei nochmals ein künstlerisches Projekt. Das Thema Sprache kam natürlich auch bedingt durch die Familie. Und ist ja am Ende auch eine wesentliche Komponente unserer Arbeit. Wir haben natürlich auch viele Systeme, die mehrsprachig sind. Aber am Ende ist das so, wenn man irgendwas für jemanden übersetzt, dann muss man einfach mal den richtigen Ton treffen und die richtigen Worte finden. Weil das ist ja auch nicht so, weil zwei sich unterhalten, das ja selber verstehen. Und eigentlich geht es ja genauso um bei der Signaletik. Da geht es wirklich sehr um eine möglichst genaue Vermittlung. Da geht es einfach auch mal zu überlegen, was Leute interpretieren können oder falsch interpretieren können. Das ist ein wesentlicher Baustein unserer Arbeit, diese Vermittlung. Und da kommt natürlich dieser ganze Hintergrund ist natürlich sehr hilfreich.
Wie macht man sowas am besten? Also sozusagen diesen kulturellen Hintergrund inkludieren, berücksichtigen. Ich überlege jetzt zum Beispiel bei Infotafeln und Hinweisschildern in Deutschland wird häufig gesiezt, in anderen Ländern, in Skandinavien, wird häufig geduzt. Das heißt, wie kann ich sowas berücksichtigen?
Ich glaube, also das hängt ein bisschen von dem Kontext. Dieses Beispiel haben wir tatsächlich bisher noch nicht so wirklich, weil auch im wenn es wirklich um Informationen und so ist, bewegt man sich in so einem relativ formellen Rahmen. Also das heißt, das ist das spielt nicht so sehr die Rolle.
Und auf Englisch wäre es ja dann eh wieder egal.
Genau. In Skandinavien letztendlich ist es auch wie Englisch. Also insofern, das Thema tangiert ja relativ wenig. Weil wir haben ja nicht so viel mit Sätzen zu tun, mit dieser Form der Information oder des Dialogs. Insofern haben wir oft eher mit knappen Worten, weil das natürlich je knapper oder je, desto besser.
Also im Zweifelsfall steht auf einer Tür Entry drauf oder Exit und genau. Das wird irgendwie verstanden. Sie sind nun als Büro an der Schnittstelle zwischen Architektur und Grafik tätig mit diesem Thema Signaletik. Was umfasst da Ihr Leistungsspektrum oder was sind so typische Aufgabenbereiche, wo Signaletiker, sagt man das so?
Ja.
Signaletiker und Signaletikerinnen ein involviert werden?
Also wir arbeiten ja vor allem natürlich in Gebäuden. Das ist ja der größte Part. Natürlich auch außerhalb, also im Außenbereich, wenn es um Parks geht etc. oder große Areale. Aber wir wurden ja auch schon mal zum Beispiel für Fassadenbeschriftung oder in Fassadenbeschriftung involviert. Weil das natürlich auch wiederum auch so eine Schnittstelle mit dem, was das Gebäude ausmacht, mit der Identität des Gebäudes, mit seiner Nutzung. Und da sind wir natürlich an Themen sehr, sehr nah, die wir ohnehin behandeln. Und wir haben zum Beispiel eben vor ein paar Jahren für ein Hallenbad in den Niederlanden eben eine ganze Fassadenbeschriftung gestaltet.
Und was sind noch typische Einsatzgebiete? Also Sie sagen große Areale, in denen man sich zurechtfinden muss. Da denke ich an Bahnhöfe, an Flughäfen, an Universitäten, an Campusartige Situationen, aber ja auch an große Quartiersentwicklungen. Wir sprachen vorhin über Barriereabbau und über das Einladen von Menschen in Gebäude. Ist ja auch bei Quartiersentwicklung ein riesiges Thema.
Ja, das Thema kommt natürlich auch immer mehr, weil also bei Quartieren gibt es, finde ich, so zwei verschiedene Themen. Also zum einen geht es natürlich darum, das hat sich in den letzten Jahren absolut entwickelt, jeder bestellt sich was zu essen und das ist natürlich ja irgendwie schade, wenn die Pizza kalt ist, weil der Zusteller irgendwie den Eingang nicht gefunden hat. Das zweite ist, bei Quartieren, also ich finde in meiner Wahrnehmung, dass Quartiere oft für Ortsfremde auch mal eben ein bisschen eine Barriere darstellen können. Weil man nicht weiß, ob das jetzt ein an sich geschlossenes Areal ist, wie ein Privatgrundstück, oder ist das ein Stadtquartier, das offen ist, was ich durchqueren kann. Und da hilft natürlich ja sehr die Signaletik, weil die kann das einfach aufzeigen. Ja. Darfst du durch, darfst du nicht durch? Was findest du da drin? Oder ist das eher für Insider, sagen wir mal so, ja? Weil wir haben natürlich immer mehr, also größere Quartiere natürlich, die plötzlich dann, ja, wie so ein Stadtviertel im Prinzip in der Stadt darstellen. Aber man weiß ja nicht, was das genau ist, ja? Was finde ich da drin auch noch? Gewerbe oder Handel oder was, ne? Und das ist natürlich daher sehr hilfreich.
Hm. Also die Information der Orientierung auf der einen Seite, aber auch auf der anderen Seite so einen Spirit zu vermitteln, zu verdeutlichen, hier kannst du rein, du kannst den Spielplatz benutzen, du darfst hier eine Abkürzung nehmen, weil es zu deiner Wohnung vielleicht schneller ist. Also Signalwirkung für das Umfeld eines Quartiers, aber auch für die Bewohner.
Ja, natürlich, klar. Weil, wie gesagt, für die Nutzung ist es natürlich sehr wichtig, gerade wenn einfach Leute von außen kommen. Ne? Also, vor allem, wir haben ja auch sehr viele Quartiere, die mittlerweile auch Fußgängerquartiere sind oder wo der motorisierte Verkehr ausgeschlossen ist. Das ist natürlich einfach. Da kann ich nicht einfach mal langfahren und gucken, ist das da oder ist das da. Da muss ich mal ein Auto abstellen, wenn ich mit dem Auto komme oder ein anderes Verkehrsmittel. Und dann muss ich mich dann vielleicht relativ lange orientieren und den Weg finden. Und da hilft natürlich, auch wenn ich die Informationen relativ früh bekomme.
Also im Zweifelsfall direkt am Eingang eines Quartiers ein großes Schild aufstellen und sagen, hier ist Haus 1, Haus 2, Haus 3 und die Treppenaufgänge irgendwie benennen, oder was wäre da eine Lösung?
Ja, das ist natürlich ja üblich, dass man, wenn es eine Art Tor gibt oder eine große Erschließung gibt, dass man da natürlich erste Informationen gibt, die erforderlich sind.
Hm. Sie hatten vorhin das Beispiel gebracht von dem Pizzaboten, der nicht weiß, wo er hin muss. Das klingt jetzt nun relativ profan. Aber ist das tatsächlich nach Ihrer Wahrnehmung ein Problem, dass diese reine Adressbildung, diese reine Markierung der einzelnen Treppenaufgänge, der einzelnen Zugänge häufig so ungeschickt gelöst ist, dass da irgendwie keiner davon profitiert und man auch gar nicht sagen kann, ja, der Nachbar, der wohnt da hinten im roten Haus oder in dem Haus, was einen besonderen Namen hat?
Ja, wir haben ja große Quartiere, die auch in einer Zeit entstehen, das heißt, wo es auch nicht immer unbedingt eine große Differenzierung zum Beispiel zwischen verschiedenen Häusern oder Hausblöcken gibt. Was wir immer sehen, ist, dass auch die Eingangssituationen der Gebäude nicht immer ersichtlich sind, ja, wie die vielleicht früher in der Architektur stärker thematisiert waren. Also das kann man ja natürlich, das ist keine Pauschale, aber das ist ja auch oft so, dass ich von Weitem nicht unbedingt einen Eingang erkenne. Das hat natürlich am Ende auch sehr viel mit der Landschaftsarchitektur auch zu tun. Wo führen die Wege hin? Gibt es so eine Art intuitive Wegeführung, die mir sagt, gut, wenn du da den Weg gehst, dann dieser Weg führt bestimmt zu einem Eingang, weil der so breit oder ist oder so gestaltet ist, ja. Aber ja, die Architektur ist natürlich erstmal so die erste Form der Orientierung. Und entweder sagt sie mir, da könntest du einen Eingang finden oder nicht.
Das heißt im Umkehrschluss, die Architektur ist häufig so gleichartig, dass es heute eigentlich mehr denn je Signaletik braucht.
Ja, das zum einen, und zum anderen sind ja die Räume, glaube ich, ja, ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, vielleicht sind diese Quartiere natürlich auch ein bisschen größer, komplexer, ja. Man hat vielleicht auch weniger, man hat viel mehr lange, glatte Fassaden. Ja, das ist einfach vielleicht ein bisschen weniger Differenzierung auch in der Ausgestaltung der Architektur. So. Mhm.
Was kann Signaletik leisten? Wir hatten zusammen über den ersten Eindruck gesprochen, die Visitenkarte. Da geht es ja um Identität, es geht um Atmosphäre, es geht um Emotionen. Was ist da drin? Was sind Best-Practice-Beispiele, wo Sie vielleicht auch sagen, das ist besonders gut gelungen?
Also ich, wie gesagt, die Signaletik verbindet, indem sie ja schon Orientierung gibt, jemanden abholt. So, das ist die erste emotionale Verbindung, die aber erstmal sehr auf einer sehr funktionalen Ebene ist. Aber die kann natürlich durch ihre Gestaltung noch dazu beitragen, dass die Aufenthaltsqualität gesteigert wird, weil die einfach nur durch ihre Sprache die Atmosphäre des Ortes unterstützt. Sie sagt, okay, ey, das ist richtig cool hier. Ja? Und das ist natürlich gerade für im Bereich vom Arbeitsumfeld natürlich ein Pluspunkt oder ein Imagepunkt, trägt zur Aufenthaltsqualität bei. Das ist ein Thema, was uns natürlich sehr, sehr interessiert. Und deswegen ist uns immer die Frage der Identität sehr wichtig. Was macht ein Ort aus? Was macht den natürlich auch besonders? Und wie kann ich das übersetzen? Gerade finde ich und da ist man natürlich schnell bei der Frage des Fokuses, wenn man an vielleicht so ein gelungenes Beispiel denkt, von großen Arealen, Gebäuden und so, kann man natürlich sagen, gut, ein Bahnhof, das ist halt schwierig, weil es ist ja, also der Fokus liegt da auf die Effizienz, weil das einfach sehr komplexe Systeme sind. Da geht es nicht darum, dass du einfach schmunzelst, weil du das Schild schön findest, du willst einfach deinen Zug finden und vielleicht und da kommt es auf die Minute an, ja. Das ist ja gleich beim Flughafen. Aber gerade beim Flughafen finde ich ein sehr gutes Beispiel. Das ist ein Terminal, ich weiß jetzt nicht mehr, das ist leider damals in was das Leitsystem angeht, in unterschiedlichen Terminals unterschiedlich vergeben worden, aber das von Köln-Bonn. Was so ein bisschen der Flughafen für Billigflieger, Urlaub und so war. Und das Büro Integral Rudi Bauer, bei dem ich eigentlich auch angefangen habe und über das Büro bin ich auch zu dem Thema gekommen, hat, finde ich, die richtige Balance gefunden zwischen einem System, was natürlich sehr funktional ist, weil es ein Flughafen ist, aber auch mit einer gewissen Atmosphäre. Da sind zum Beispiel immer, also zum einen Piktogramme, die sehr rundlich sind, sehr, sehr schön gestaltet. Das ist ein bisschen bunter als das, was man sonst in Deutschland auch kennt. Aber es gibt auch immer wieder auch Silhouetten von Personen, von Menschen etc. oder von Objekten, die einfach ein bisschen gezeichnet sind. Und das schafft, finde ich, einfach so eine ganz andere, ja, eine ganz andere Atmosphäre, und ich finde, man fühlt sich ja wesentlich willkommener und oder als Mensch auch betrachtet Und das finde ich einfach ein sehr gutes Beispiel tatsächlich.
Also es gibt die Signaletik, die irgendwie auch Spaß macht und die bei aller Funktionalität auch ein bisschen Atmosphäre oder ein bisschen ein Look vermittelt. Wie wichtig sind da Farben, Schriften, Materialien, mit denen Schilder gestaltet sind oder Silhouetten gestaltet sind?
Also was für uns immer wichtig ist, ist halt die Frage des Dialogs mit dem Ort natürlich zuerst und dann mit den Usern. So. Und der Dialog mit dem Ort, der entsteht natürlich durch die Identität des Ortes, die man versucht zu transportieren. Das heißt, Thema Material ist für uns natürlich immer wichtig. Also wie kann ich vielleicht Materialien übernehmen, die es schon in der Architektur gibt, eine Sprache, die ich, auf die ich quasi so aufsatteln kann. Das Thema Schrift ist für uns vielleicht sogar vorher noch das wichtigere Thema, weil es Schriften, also es gibt so viele Schriften und die haben alle auch einen Charakter. Und da geht es immer wirklich zu finden, was könnte ganz genau für das, für den Ort, für das Gebäude passen. Das heißt, das ist, die Schrift ist für uns die absolute Grundlage. Und dann kommt das Thema Materialfarben noch dazu, um diese Schrift einfach noch ja, zum Materialisieren, könnte man sagen. Also, wir spielen gerne auch mit Materialien. Es gibt auch viele Büros, die viel nur grafisch zweidimensional arbeiten. Was uns auszeichnet, ist immer die Suche nach Material, nach einer Materialität, nach einer Präsenz. Vielleicht hat das damit zu tun, dass ich auch aus dem dreidimensionalen Kontext eigentlich komme. Aber das ist für uns auch wesentlich.
Also man stellt sich vor, ein Hinweisschild oder ein Leitsystem, was in Cortenstahl ist oder in Chrom, hat einen ganz anderen Look als mit Holz oder mit einem Naturstein oder so.
Genau, ja, ja. Also wir suchen wirklich für jedes Projekt Materialien, die irgendwie besonders sind, ja.
Nun haben Sie gesagt, man muss den Geist eines Ortes, den Spirit eines Ortes verstehen. Wie sind Sie denn üblicherweise in Planungsprozessen involviert bei solchen Signaletikthemen, bei Wegleitsystemen, bei Hinweisschildern? Ist man in der Praxis wirklich ab der ersten Planung dabei oder heißt es am Ende, oh, da brauchen wir jetzt mal noch ein paar Schilder, wir rufen mal Studio Godin an?
Mal so. Wir haben Projekte, bei denen wir sehr spät einsteigen, was selten Vorteil ist. Wir haben zum Glück immer mehr Projekte, wo wir früh eingebunden werden. Und das ist natürlich schön, weil wir somit noch stärker auf die Architektur eingehen können, stärker im Dialog auch mit den anderen Planerinnen und Planern stehen können. Und wir haben zum Beispiel ein Projekt in Hamburg, wo sogar die Architektur aufgrund unseres Konzeptes einfach die Erschließungssituation von den unterschiedlichen Häusern geändert hat, modifiziert hat, damit wir unsere Signaletik noch besser in die Architektur integrieren können. Das war natürlich ein unglaublich tolles Beispiel, ist ja nicht so oft. Es hat natürlich auch funktionale Vorteile, weil wir da viel schneller Schnittstellen mit anderen Planerinnen und Planern klären können, wenn wir Strom brauchen, wenn wir Licht brauchen oder Statik, wenn es auch darum geht, Sachen in Boden oder Decken zu verstärken. Das ist natürlich früher besser, weil das danach entweder viel aufwendig, wenn ein anderer Planer, der schon fertig ist, wenn er seine Planung aufmachen muss, das kostet ja Geld, das heißt immer nicht, dass am Ende trotzdem auch noch nachträglich möglich ist, etwas nachzurüsten, aber und das ist immer aufwendig. So, und da gibt es natürlich auch mehr ein erhöhtes Risiko von Kollisionen mit anderen Themen. TGA ist natürlich immer ein großes Thema.
Technische Gebäudeausstattung.
Genau. Und insofern, je früher wir einbezogen werden, desto besser. Weil wenn wir später einbezogen werden, dann muss man wahrscheinlich auf eine Low-Tech-Version zurückgreifen.
Weil man nicht überall noch Strom hinbekommt, noch komplexe Wegeleitsysteme installieren kann und da einfach auch jeder Platz wahrscheinlich dreimal verplant ist. Ne?
Oder weil das Budget nicht mehr da ist, weil das nicht von vornherein berücksichtigt wurde.
Sie sind in einem Spannungsfeld zwischen den Projektleitern, die das Budget im Blick haben, zwischen den Architekten, den Kollegen aus dem Baumanagement und ja auch den Außenanlagenplaner, Landschaftsarchitekten und Co. Wie macht man das? Sitzen alle an einem Tisch?
Genau, das ist uns immer sehr, sehr wichtig, also gerade zum Projektbeginn, dass wir die wesentlichen Projektbeteiligten, vor allem die Gestalterinnen, die gestaltenden Planerinnen und Planer an den Tisch holen, um unsere Herangehensweise vorzustellen, weil auch bei Architekten, Landschaftsarchitekten, nicht alle haben ja mit Signaletikern gearbeitet, weil das Thema noch relativ neu ist und nicht Bestandteil von jedem Projekt ist. Das heißt, uns ist einfach wichtig, eben unsere Herangehensweise vorzustellen und deren Belange zu hören, deren Konzeption zu hören, weil auch nicht immer ist alles ablesbar. Mhm. Das heißt, es ist immer für uns wichtig, von Ihnen direkt zu hören, wie Sie an das Projekt rangegangen sind, was sind ja die, die Besonderheit des Projekts, auch gestalterisch, was haben Sie wie gelöst, um einfach mal das aufzunehmen.
Mhm. Auch zu verstehen, was der Architekt sich gedacht hat bei bestimmten Situationen, wo sollen Leute verweilen, wo entstehen vielleicht informelle Räume, wo man sich mal hinsetzt und was bedeutet das auch für die Führung von Menschen?
Genau, genau. Oder wie, warum, welche Fassade wie aussieht, mit welchen Materialien, was das einfach so, ja, Sachen, die man nur sehen kann, aber vielleicht nicht immer wirklich komplett nachvollziehen kann. Und das ist immer sehr hilfreich.
Bleiben wir nochmal bei der Quartiersentwicklung und der Funktion von Signaletik dort. Quartiere werden von unterschiedlichsten Gruppen genutzt, mit ganz unterschiedlichen Bedürfnissen und Hintergründen. Das sind Kinder, das sind ältere Menschen, das sind vielleicht Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, das ist lokales Gewerbe, es sind Gewerbetreibende und deren Besucherinnen und Besucher. Welche Gruppen erfordern nach Ihrer Erfahrung besondere Aufmerksamkeit und welche typischen Anforderungen gibt es? Oder vielleicht auch welche Zielkonflikte gibt es?
Also die Anforderungen sind einfach, eine Sprache zu finden, die möglichst alle Zielgruppen oder die meisten Zielgruppen anspricht. Ich komme ja wieder auf mein Lieblingsthema, der Zusteller, Zustellerin, die nicht unbedingt die Sprache kennen, ja, und verstehen. Also wir hatten auch welche im Büro, die konnten ja Geschoss nicht verstehen oder Etage oder so. Mhm. Das ist natürlich schwierig. Da kann man auch mal nicht mehr so viel machen. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt eben zum Beispiel ältere Leute, die haben ja nicht mehr so viel Gedächtnis vielleicht. Das ist einfach Kinder, die noch nicht lesen können. Dann müssen wir einfach schauen, wie diese Informationen so einfach bereitgestellt werden wie möglich. Zielkonflikte sehe ich eigentlich wenig, weil indem wir versuchen, also ziemlich breit, ein breites Spektrum von Personengruppen anzusprechen. Also wie gesagt, es geht wirklich um eine möglichst einfache Gestaltung, was ja aber nicht heißt, dass das nicht aufwendig ist und nicht schön aussehen kann, aber wirklich eine sehr, sehr, sehr klare Gestaltung. Vielleicht auch, wenn man zum Beispiel auch mit Piktogrammen arbeitet, das hilft natürlich dann auch für unterschiedliche Arten von Zielgruppen. Wenn es ja um Handel geht und man vielleicht einen Einkaufswagen hat oder einen Spielplatz, da gibt es natürlich Themen, die man ja sehr, sehr gut mit Piktogrammen darstellen kann, und das ist natürlich für alle hilfreich.
Also gutes Design oder gute Signaletik kann ganz einfach sein, ganz intuitiv sein. Wir hatten es von Otto Eicher und sein Piktogramm für die Olympischen Spiele 72, die hat ja Maßstäbe gesetzt, ne?
Naja, das ist natürlich, also gerade das Thema Piktogramm ist ja natürlich ein Thema, was immer noch sehr, sehr, sehr präsent ist und was auch andere Formen von Leitsystemen, wenn man das so will, erreicht hat, das gibt es auf jedem Handy oder jede Webseite, das sind auch Piktogramme und das ist auch eine Form der Orientierung und der Wegeführung, die man da findet.
Mhm.
Wie komme ich zu meiner Information?
Mhm. Aber jeder kennt wahrscheinlich auch Piktogramme und Schilder, die sich irgendwie so gar nicht erschließen.
Ja, es ist halt sehr schwierig. Wir haben ja vor Jahren eine Schule in Hannover gemacht, eine Grundschule. Wir haben gesagt, da sind auch viele Kinder, die natürlich noch nicht lesen können, weil die erst in die Grundschule reinkommen. Wir als Erwachsene verstehen natürlich ein Piktogramm, Mann, Frau sind Toiletten. Aber ein Kind, das vielleicht noch nie wirklich in öffentlichem Gebäude war, das nicht diese, ich sag mal so Standardpiktogramme gesehen hat, versteht er eigentlich Mann und Kind als Toilette. Und daher haben wir da zum Beispiel einfach uns entschieden, einfach Menschen auf eine Kloschüssel darzustellen, weil das einfach für die Kinder natürlich klarer ist. Das heißt, Piktogramme für alle verständlich zu machen, ist natürlich schwierig. Das ersetzt auch nie komplett das Wort, weil da sind wir wieder bei dem Thema der Vermittlung und der Übersetzung und der Sprachen. Ein Bild vermittelt vielleicht noch mehr Interpretationsmöglichkeiten als eine Schrift. Und jeder hat natürlich Affinitäten, was Form angeht, eine visuelle Kultur, ein Gedächtnis, ein Formgedächtnis und Assoziationen, die eben anders sein können. Das heißt, Piktogramme werden ja nie komplett was ersetzen.
Und werden auch wahrscheinlich immer ergänzt mit allen neuen Räumen, mit allen neuen Themen, die man erklären und erläutern muss. Also gutes Beispiel, weil es zeigt, es macht einen Unterschied, wie ich allein der Toilette ausschildere. Klingt so banal, aber am Ende muss sich jemand darüber Gedanken machen.
Ja, klar. Also gerade heutzutage natürlich auch mit genderneutralen Orten wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Weil man natürlich niemanden ausschließen will und die Gefahr ist immer, wenn ich irgendwas Besonderes mache, dass ich wiederum doch andere ausschließe. Also das ist immer so eine große Herausforderung und da geht es einfach, ich sag mal so, ein Vernunftmaß zu finden, und das muss man einfach mit der Auftraggeberin oder mit dem Auftraggeber diskutieren. So, wie sieht er sich, wie sieht sie sich, was will sie vermitteln und
So, und nun gibt es ja die Digitalisierung überall und digitale Orientierungshilfen wie Google Maps, wie Kartendienste und so weiter, die unser Leben bestimmen, auch wenn man nur mal kurz von A nach B will. Ist das für Ihre Arbeit eher eine Konkurrenz oder eine sinnvolle Ergänzung, weil man solche Sachen vernünftig einbauen kann in statische Wegeführungen?
Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Ergänzung. Die Frage ist halt natürlich, wer ergänzt wen dabei, aber es ist eine Ergänzung. Ich sehe das noch nicht als Konkurrenz. Das könnte sein, dass das kommt, weil wenn man sich ein bisschen überlegt, wie man solche Navigationssysteme nutzt, die setzen in der Regel vor Ort, dass man schon ein Ziel hat. Was ja durchaus auch bei Navigation in Gebäuden der Fall ist, wenn ich weiß, gut, ich bin am Flughafen, am Bahnhof, will zu dem Gate, zu dem Bahnsteig oder ich bin im Krankenhaus, will zu der Abteilung oder so. Wenn ich wiederum zum Beispiel in einem Museum bin, will ich mich vielleicht eher spontan für Angebote entscheiden, die ich an der Wand sehe. Und das erschließe ich ja mir viel besser, wenn ich irgendwie ein paar Informationen geschrieben sehe, dass ich sage, okay, du kannst ja zu der Sammlung oder zu der Sammlung oder zu dem Themenschwerpunkt. Da an der Stelle gibt es eine Situation, die digital noch nicht ganz gelöst ist. Sicherlich wird es irgendwann Möglichkeiten geben oder es wird, ne, vielleicht auch mit KI-Brillen oder was auch immer, was auf uns zukommt und was wahrscheinlich viel schneller kommen wird, als wir alle jetzt erahnen. Aber momentan gibt es einfach, finde ich, nochmal diese zwei unterschiedliche Eigenschaften der, ja, die vorbereitete Reise und die spontane Reise.
Also dieses Lenken von A nach B ist über Digitales gut möglich, aber das Barrieren senken und auch zum Erkunden einladen, zum Aufenthalten, zum was entdecken, bleibt nicht digital.
Ja.
Kommen wir nochmal auf ein paar Beispiele zu sprechen, besonders gelungene Signaletik und was sie auszeichnet. Ich habe gesehen, Sie haben einen Hallenbad in Herzogenrath gemacht mit einem Auflaufschutz. Das ist ein Leistungsbaustein gewesen, Auflaufschutz, steht auf Ihrer Webseite. Was ist das?
Genau, das sind einfach im Prinzip das, was wir auch so auf Glasflächen so Sicherheitsmarkierungen nennen, damit einfach die Leute nicht gegen die Scheiben einfach
Das heißt
laufen.
Auflaufschutz, wieder was gelernt, Piktogrammsystem, Wegweiser, Zielbestätigung, Wandbespielung, Hallenbad in Herzogenrath. Funktioniert das? Waren Sie selbst nochmal dort?
Das ist noch nicht geöffnet. In September, glaube ich. Die gehen jetzt in den Probebetrieb, das heißt, wir in den letzten Zügen und ab September, glaube ich, soll es eröffnet werden und für alle zugänglich sein und dann sind wir gespannt.
Das heißt, Probebetrieb bedeutet, da laufen Statisten dann mal durch, es wird Probe geschwommen und man guckt, ob der Auflaufschutz funktioniert oder wie klappt das?
Nein, der Probebetrieb ist ja nicht für uns, das ist natürlich so eine technische Sache, dass einfach natürlich gerade im Schwimmbad besondere Technik vorhanden ist und das muss natürlich erprobt werden, bevor alle Besucherinnen und Besucher reinkommen. Genau.
Und wenn was nicht klappt, müssen Sie wieder ran, umplanen.
Gegebenenfalls.
Semperoper Dresden haben Sie auch mit der Signaletik zu tun gehabt.
Genau, die Umsetzung erfolgt im nächsten Monat. Das heißt, genau, das sind einfach natürlich ganz andere Art von Gebäuden, weil das ist eine Architektur, die ist ja quasi vollständig. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, irgendeinem solchen Gebäude irgendwas hinzuzufügen. Ja, eine neue Schicht, die natürlich die Balance finden muss, einerseits sichtbar zu sein, eine gewisse Präsenz zu haben und sich aber trotzdem noch zurücknehmen, weil wenn es ein Exponat gibt, dann ist das natürlich das Gebäude und nicht das Leitsystem so. Und andererseits wollen wir natürlich nicht historisierend arbeiten. Wir versuchen nicht irgendwas zu ergänzen, was einem Gebäude fehlte. So, das ist immer sehr, sehr besonders. Bedarf natürlich vielen Abstimmungen mit der Denkmalpflege. Und das ist in Dresden auch natürlich besonders.
Ja, und Sie müssen ja auch eingebettet sein in den gesamten Look dieser Institution. Da gibt es ja Webseiten, da gibt es Programmhefte, da gibt es bestehende Plakatkonzepte. Es gibt ja ein Look and Feel dieser Semperoper.
Ja, das ist immer die große, oder das ist ein großer Diskussionspunkt mit tatsächlich Institutionen. Das sind eben zum Beispiel so eine Oper, das sind Theater, sind auch so ein Thema oder eine Uni. Weil wir gerade an der Schnittstelle zwischen dem Gebäude, oder das, was wir machen, ist ja eigentlich Bestandteil des Gebäudes, repräsentiert aber eine Institution. Oft tendieren wir dazu, gerade wenn es eine Oper ist oder ein Theater, uns doch eher auf die Seite des Gebäudes zu stellen. Nicht, weil wir das nicht für die Institution oder nicht, weil wir nicht die Institution repräsentieren wollen, ist aber ein bisschen aus Nachhaltigkeitsgründen auch, weil man weiß zum Beispiel bei Operntheater, also wenn es eine neue Intendanz gibt, dann gibt es in der Regel ein komplett neues Corporate Design. Und wenn die Intendanz alle 4-5 Jahre wechselt und man alle vier, fünf Jahre ein Leitsystem ergänzen oder ersetzen müsste, dann sind natürlich sehr, sehr, sehr hohe Kosten. Die Planungszeit braucht natürlich auch ihre Zeit oder die Planung braucht ihre Zeit. Und am Ende ist es natürlich eine sehr kurze Lebensdauer in Bezug auf die Kosten.
Also ich sag mal, die Webseite wird vielleicht nach 5 Jahren gelauncht, das Programmheft sieht anders aus, aber die Signaletik ist ja im Gebäude drin und überdauert, ja, wie lange überdauert die? Jahrzehnte?
Das wissen wir ja nicht. Also bisher, die meisten Projekte, die wir gemacht haben, sind noch da. Es hängt immer wirklich vom Bedarf ab, also inwiefern sich auch Gebäude ändern oder eine andere Nutzung kommt oder so.
Und dann sind Sie in Hamburg unterwegs gewesen, wo auch Ihr Büro sitzt, und haben das Kongresscenter Hamburg mitgestalten dürfen. In welchem Bereich?
Auch bei dem Thema Signalitik, genau. Da haben wir einfach, das ist ein Gebäude, was zum einen saniert worden ist, ergänzt worden ist, und da spielt natürlich gerade für ein Kongresszentrum, das ist, ich nenne es ein bisschen Infrastrukturprojekt, am Ende ist es auch ein bisschen wie so ein Flughafen oder ein Bahnhof. Mhm. Man muss einfach schnell ans Ziel kommen, da geht es um Effizienz. Und da ist es natürlich sehr, sehr, sehr wichtig, ein gut funktionierendes System zu haben. Genau. Da haben wir natürlich ein System, was vielleicht ein bisschen weniger atmosphärisch ist. Der Fokus liegt direkt auf die wesentlichen Inhalte. Die sind da auch wesentlich größer dargestellt als andere Inhalte, also dann die Räume, weil es auch teilweise auch viele Veranstaltungen parallel stattfinden. Und dann geht es wirklich darum, schnell sein Ziel zu identifizieren.
Und von A nach B zu kommen.
Genau.
Bei Messen und Kongressen.
Genau.
Herr Gourdin, was wünschen Sie sich von der Immobilienwirtschaft? Wir haben jetzt dieses Thema prominent auf die Bühne gehoben. Was sollen die einzelnen Projektleiter, die Architekten, die Bauherren, die Bauträger, was sollten die tun?
Ja, was heißt Wünsche? Also ich kann mich jetzt nicht beschweren, weil wir auch relativ viel tatsächlich für die Immobilienwirtschaft arbeiten. Und ich finde, dass sich auch die Immobilienwirtschaft sich in den letzten Jahren auch, was das angeht, sehr gut entwickelt hat. Vielleicht setzt man eben mehr, dann sieht es eigentlich bei den Projekten, auch bei der Qualität der Architektur, man interessiert, finde ich, wesentlich mehr oder wieder mehr für gute Architektur, sieht man mal wirklich bei den meisten Projektentwicklern. Das heißt, die Ansprüche steigen, und ich habe das Gefühl, dass jetzt auch Signalitik da das Thema auch sehr gut angekommen ist, weil man auch teilweise den Mehrwert erkannt hat. Das heißt, ich kann ja nur wünschen, weiter so, ja. Vielleicht manchmal ein bisschen mehr Mut für auch Farbe und nicht nur RAL 7016. Aber ich würde mich eh freuen, wenn man ein bisschen mehr Farbe wagen würde. Aber wie gesagt, insgesamt finde ich da einfach schon, dass man mit dem Thema jetzt viel weiter ist, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war.
Also es geht aufwärts, und Sie erklären uns zum Schluss noch, was RAL 7016 ist.
Also das ist eine Farbe, die wirklich sehr, sehr beliebt bei Architekten ist, und das ist ein Anthrazitgrau. Und das ist wirklich eine Farbe, die wirklich maßgeblich oder sehr, sehr oft verwendet wird in der Architektur, und die natürlich auch nicht so sehr auffällt. Und
eine Farbe, die sich wegguckt.
Genau.
Dankeschön für dieses Gespräch, Nathanael Gourdin.
Ja, gern, vielen Dank auch.
Tja, seit Otto Eicher für Olympia 1972 seine weltbekannten Piktogramme entwickelt hat, gewinnt das Thema an Bedeutung. Heute ist unsere Welt ja voller Schilder, Werbetafeln, Hinweisen und mehr oder weniger gelungener Markierungen im öffentlichen Raum. Vieles gleicht aber ehrlicherweise häufig einem Schilderwald. Professionell gemachte Signalitik ist aber gerade bei Neubau und Quartiersentwicklung ein wichtiger Faktor, damit Menschen sich zurechtfinden, damit Gebäude Orientierung bieten, einladend wirken, damit sie eine Identität bekommen, gewissermaßen angemessen mit ihrem Umfeld kommunizieren. Und das ist eine echte Chance. Wie das dann aussehen kann, da verlinken wir zu guten Beispielen bei uns in den Shownotes. Zur heutigen Folge passend darf ich zum Weiterhören noch empfehlen Folge 53, die emotionale Stadt, wie Städte das Wohlbefinden beeinflussen. Im Interview ist der Stressforscher Professor Dr. Mazda Adli. Und Folge 49 sei beworben, nachhaltige Quartiersentwicklung in Wissenschaft und Praxis mit Dr. Anna-Vera Deinhammer, die ist Stiftungsprofessorin an der FH Wien. Und am allerbesten ist natürlich, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, liken oder uns einen Kommentar da lassen. Besten Dank dafür, und danke an unseren heutigen Gast, Nathanael Gourdin.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwog.de.